Und dann war ich im Callroom und ich konnte gar nicht realisieren, was eigentlich so in der letzten Stunde passiert ist. Und ich war so, okay, Jana, du bist jetzt letztes Jahr schon Staffel gelaufen, also du kannst das. Und es ist auch nur eine Runde.
Erst der U20-EM-Titel über die 800 Meter und dann 65 Minuten später schon das 4x400 Meter Staffelfinale. Als Jana da im Callroom saß, hatte sie noch nicht mal realisiert, was eben passiert war. In der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik-Podcast sprechen wir über die herausragende 2025er-Saison von Jana Becker, über Visualisierung, Adrenalin und über eine Trainingseinheit, die es in sich hat.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Jana.
Ja, hi.
Du bist in der absoluten Topform. U20-Europameisterin, das erste Mal über die 800 Meter unter 2 Minuten. Wenn du dir jetzt nochmal rückblickend so einen Moment aus dieser Saison rauspicken würdest, der dich am meisten geprägt hat, welcher wäre das?
Also ich glaube, ich würde da tatsächlich an mein erstes Rennen in dieser Saison denken, weil das mir einfach schon gezeigt hat, in was für einer unfassbar guten Form ich schon Anfang der Saison war. Also wir kamen da eigentlich noch aus so einem Ausdauerblock. Ich bin auch Anfang der Saison eine 1500 gelaufen. Und ja, habe mich dann Anfang des Jahres einem Management angeschlossen und wollte auch ja einige Rennen mal im Ausland dieses Jahr laufen. Und dieser erste Wettkampf über die 800 Meter war eben dann auch die erste Reise ins Ausland alleine. Eben da diese Erfahrung sammeln, mal ganz alleine so einen Wettkampf zu machen mit Hinflug und allem. Also super aufregend. Und dann bin ich da, glaube ich, eine 2:02:1 gelaufen zum Einstieg, also die zweitbeste Zeit meiner Karriere. Und das hat mir einfach so unfassbar viel Selbstbewusstsein für den restlichen Verlauf der Saison gegeben, weil ich einfach wusste, okay, wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht so viel spezifisches 800-Meter-Training gemacht und ich bin jetzt hier alleine zum ersten Mal wohin gereist. Es war ein Silbermeeting in Polen und steige jetzt hier mit einer 2:02 ein. Also das war irgendwie schon einfach der Hammer und hat mir schon mal so einen Vorgeschmack gegeben, wohin es noch gehen kann in der Saison. Und ansonsten würde ich natürlich sagen, haben mich die letzten Jahre auch einfach unfassbar geprägt, ja.
Aber nochmal zurück zu deinem Saisoneinstieg. Mit was für Erwartungen bist du da nach Polen gereist?
Also ich bin, glaube ich, so 2 Wochen vorher 15 Meter PB in Funkstadt gelaufen, 4:19. Und war schon der Meinung, dass ich auf jeden Fall in einer guten Form bin. Das hat sich auch im Training gezeigt. Aber es war so ein bisschen, ja, einfach mal diese Erfahrung machen, allein wohin zu reisen, auch ohne den Trainer und ohne irgendwie die Familie. Und deshalb war ich natürlich super, super aufgeregt, auch im Vorhinein und konnte auch gar nicht so genau einschätzen, wohin es jetzt geht. Aber ich war zum Beispiel mit Gemma Riki im Feld, auch ein Vorbild von mir. Und ich habe einfach ja, mir vorgenommen, dieses Rennen da, diesen Einstieg zu genießen über die 800. Und dann habe ich einfach im Rennen gemerkt, wie gut ich mich fühle und dass ich irgendwie auch bei so einer starken Konkurrenz schon eine Rolle mitspielen kann. Und dann war ich im Ziel und das war einfach auch super emotional, so dieses erste Rennen da alleine im Ausland zu machen.
Also eigentlich ging es nur darum, Erfahrung zu sammeln auf einer internationalen Bühne mit neuem, ich sag mal, unter anderen Rahmenbedingungen. Und wie gesagt, das war das Einstiegsrennen. Wir haben sowas eigentlich immer noch Training unter Wettkampfbedingungen genannt. Einfach ohne große Erwartung einfach mal gucken, wie was läuft. Und plötzlich läuft da die zweitschnellste Zeit über die 800 Meter deiner Karriere. Dass das so ein Aha-Moment erstmal war, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben natürlich schon damit gerechnet, dass es hoffentlich irgendwie so in die Richtung gehen wird, weil ich, wie gesagt, auch im Training schon super gut drauf war und einfach unfassbar viel Motivation auch in dieses erste Rennen da mit reingebracht habe. Und wir haben uns auch bewusst dieses erste Rennen im Ausland gesucht, weil ich das ein bisschen anders machen wollte dieses Jahr als jetzt in den letzten Jahren. Wir haben aktiv die Konkurrenz im Ausland gesucht, um einfach mal ja, gegen neue Gegner zu laufen und nicht hier in Deutschland immer in die gleichen Felder zu kommen, gefühlt immer den gleichen Rennverlauf zu haben, sondern einfach mal so ein bisschen ja, neue Learnings, aber auch irgendwie neue Aufgaben, die mich da an den Rennen erwartet haben. Und das war eben genau das, was dann in Polen auch auf mich zukam. Also einfach mal neue Gegner, ein anderer Rennverlauf, wo ich mich natürlich auch dran anpassen musste. Und ich glaube einfach, dieser Schritt, dass ich da gesagt habe, okay, ich fahre mal ins Ausland dieses Jahr und suche mir da neue Rennen, das hat mir unfassbar viel gebracht für die restliche Saison, ja.
Für mich als 100-Meter-Sprinter, 200-Meter-Sprinter, Rennverlauf, Taktik spielt da keine so allzu große Rolle. War das aber bei dir einer der Gründe, weshalb du gesagt hast, ich brauche andere Felder, andere Konkurrenten, mit denen ich da in einem Lauf bin? Also du hast die Rennverläufe angesprochen. Geht es dabei um Renntaktik oder warum war das gerade so wichtig, da einfach mal neue Gegnerinnen, neue Konkurrenten im Wettkampf kennenzulernen?
Also mir hat es irgendwie auch unfassbar viel Ruhe im Vorhinein gegeben und auch in den Rennen, muss ich sagen. Also mir persönlich ging es gar nicht mal so viel nur um die Taktik, sondern auch einfach mal darum, ich laufe jetzt hier in Polen, ich kenne die Leute nicht und die kennen mich auch nicht. Also es war irgendwie so viel befreiter und viel mehr ohne Druck, wie ich an das Ganze rangegangen bin, weil ich einfach wusste, okay, zum Beispiel in Polen bei dem Meeting, da waren so viele Zuschauer und die hatten einfach alle so viel Spaß an diesem Wettkampf und hatten so viel Spaß, die ganzen Athleten zu supporten. Also es war denen total egal, ob der jetzt eine Pole läuft oder ich als Deutsche. Und die waren einfach da und haben uns gepusht und wir haben uns so gegenseitig gepusht. Also es war einfach eine ganz andere Wettkampfsituation, die ich so vorher noch gar nicht hatte. Und die hat einfach so viel Spaß mir gemacht. Und gleichzeitig natürlich, klar, kann man auch den taktischen Aspekt sehen. Also das war ein Rennen, wo ich schon gemerkt habe, okay, irgendwie die zweite Runde dieses Jahr läuft ganz gut. Oder da habe ich auch schon auf den letzten 200 super viele Leute noch überholen können. Da habe ich das Ganze zwar noch nicht bis ins Ziel bringen können jetzt bei dem ersten Rennen, aber das waren alles schon ja so Erfahrungen, die mir dann für jetzt auch das Rennen oder das Finale bei der EM schon ja super viel zu dem frühen Zeitpunkt aber gebracht haben, würde ich sagen.
Okay. Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen über das Einstiegsrennen in die Saison 2025 unterhalten, aber nimm uns doch mal mit in die Vorbereitung auf diese Saison. Wie sah denn bei dir im vergangenen Winter und vielleicht auch noch im Frühjahr dein Training aus und was habt ihr vielleicht auch im Verhältnis zu den vorherigen Jahren umgestellt?
Also nach der Offseason im letzten Jahr waren wir erstmal im Trainingslager in Livigno, im Herbsttrainingslager sozusagen. Das war das erste Mal so höhere Höhe für mich sozusagen. Und da bin ich aber leider krank geworden. Sprich, die Vorbereitung auf 2025 startete erstmal ja gar nicht gut. Und dann musste ich eigentlich nach diesem Trainingslager wieder von null anfangen, weil ich einfach überhaupt nicht in Shape war. Dann haben wir die Hallensaison aber trotzdem ja noch zum Guten wenden können. Ich bin deutsche Hallenmeisterin geworden, was super cool war. Von der Zeit her habe ich mir ein bisschen mehr in der Halle vorgestellt, aber das war dann egal. Der deutsche Hallenmeistertitel hat das Ganze so ein bisschen positiv gestimmt. Und genau, dann sind wir im März nach Südafrika, nach Potchefstroom ins Trainingslager geflogen. Da war ich jetzt auch schon mehrere Male. Ich glaube, das war fast mein viertes oder fünftes Mal schon in Potsch. Ja, und da waren wir dann für 3,5 Wochen oder 4 Wochen sogar im Trainingslager. Und dort lief das Training hervorragend. Also ich musste keine Einheit irgendwie ausfallen lassen, war nicht verletzt, wurde nicht krank, hatte überhaupt keine Probleme. Also toi, 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 das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass ich wirklich da alles so trainieren konnte, wie wir das geplant haben. Und als wir dann wieder nach Hause gekommen sind, waren es, glaube ich, noch so 3-4 Wochen bis eben zu dem 15-Meter-Einstieg in Funkstadt. Und auch da hat sich die Form also einfach von Woche zu Woche verbessert und das hat ja super viel Spaß gemacht und war einfach unfassbar vielversprechend auch dann für meinen Coach und mich, was die Saison 2025 angeht, weil wir wussten, okay, wenn wir das irgendwie bis zum Ende so durchbringen können und einfach von Woche zu Woche verbessern können, dann wartet da was Großes auf mich dieses Jahr und einfach, ja, dass ich ab diesem Jahr nicht mehr verletzt war, nicht mehr krank war, war, glaube ich, unfassbar wertvoll, um die Form eben bis jetzt so ausbauen zu können, wie sie dann am Ende der Saison auch noch war.
Was habt ihr vielleicht denn auch in dieser Saison oder in der Vorbereitung anders gemacht in Bezug auf die Verletzungsprophylaxe?
Also ich hatte vor 2 Jahren ziemlich starke Schienbeinprobleme innen an der Knochenhaut und da haben wir relativ, ja, ein bisschen zu schnell, würde ich sagen, meinen Umfang erhöhen wollen. Und dann waren wir erst auch wieder in Potsch im Trainingslager und dann noch in Chiclana in Spanien. Das war dann 2023 und ich habe einfach gemerkt, okay, irgendwie, das war too much für meinen Körper. Der hat das überhaupt nicht mitmachen können. Also dann irgendwann hat einfach mein Schienbein gesagt, nee, das reicht jetzt, ja, nach dem Motto. Und es war zum Glück aber noch nicht so weit, dass ich irgendwie ein Ödem oder einen Ermüdungsbruch hatte. Also ich musste einfach dann so für 5-6 Wochen ein bisschen, was die Laufbelastung angeht, rausnehmen. Und dann wussten wir so, okay, die nächsten Jahre, klar, man will bei Läufern natürlich den Umfang gerne immer stetig steigern, aber man kann, also man muss das einfach an jeden Menschen, glaube ich, anpassen. Und dann haben wir für mich gelernt so ein bisschen, okay, wir können jetzt nicht irgendwie in einem Jahr um 20 Kilometer steigern, sondern wir müssen das alles Step by Step machen. Und so haben wir das dann ab, sage ich mal, 2024 auch gemacht. Und dann hatten wir eigentlich diese Probleme auch auf jeden Fall ganz gut im Griff. Und was mir dieses Jahr, glaube ich, unfassbar geholfen hat oder was wir vielleicht ein bisschen anders als vorher gemacht haben, war, dass ich wirklich in regelmäßiger physiotherapeutischer und osteopathischer Behandlung war und da wirklich auch komplett auf meinen Körper einfach gehört habe und wir nur das gemacht haben, was notwendig war und auch nicht irgendwie was übertrieben haben oder da noch 1 Kilometer mehr machen wollten oder sonst was und auch vielleicht ein bisschen mehr Wert auf semispezifisches Training gelegt haben, also Alternativtraining. Ja, und ich glaube einfach die Mischung aus auf sein Körpergefühl hören und die Erfahrung, die man halt die Jahre davor schon gemacht hat, ist dann das, was einem auch hilft, jetzt in einer Saison wie dieser das Training wirklich so kontinuierlich durchziehen zu können.
Du hast jetzt auch die Wochenkilometer angesprochen, dass ihr da die Werte nicht allzu sehr steigert. Was ist denn so ein Spitzenwert von dir jetzt zum Beispiel in dieser Vorbereitung gewesen, was du an Wochenkilometern abgespult hast?
Im Trainingslager in Potsch jetzt im März tatsächlich auch dann über 3-4 Wochen an die 50 Wochenkilometer rankam und als wir dann wieder zu Hause waren, waren das meist so zwischen 35 und 40 Kilometern plus okay. Eben mehrere Stunden semispezifisches Training, ja.
Tatsächlich doch im Rahmen, wenn man das so, wenn man so den Überblick hat über Mittelstreckenläuferinnen und Mittelstreckenläufer, weil zum Teil ist ja auch nicht unüblich, da auf 80 bis 90 Wochenkilometer zu kommen im Trainingsumfang. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Einheiten dann recht intensiv sind, wenn ihr unterwegs seid und die Pausen vielleicht etwas kürzer. Oder liege ich da jetzt komplett falsch?
Ja, also ich glaube, langfristig gesehen haben wir da auf jeden Fall auch das Ziel, meine Wochenkilometer noch zu steigern. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber wie ich schon gesagt habe, glaube ich, muss man da einfach bei mir persönlich jetzt ein bisschen aufpassen, wie der Körper auch mitspielt.
Ja.
Ja, und von der Intensität der Einheiten kommt es natürlich immer auf die Phase in der Saison an. Also in der Vorbereitung, würde ich sagen, sind die Einheiten nicht allzu intensiv, wenn ich das jetzt mit dem spezifischen 800-Meter-Training in der Saison vergleiche, aber sie sind einfach extrem ausdauernd. Und ich bin auch natürlich nur eine Mittelstreckenläuferin, die auch nicht so super viel Spaß an Tausendern oder so hat. Und das ist dann für mich auch mal anstrengend, wenn ich irgendwie 6x1000 oder so machen muss in der Vorbereitung. Aber wenn ich dann jetzt an die Trainingseinheiten in der Saison denke, wo ich super ins Laktat gehe, würde ich sagen, ist es in der Saison schon doch intensiver. Aber wir haben da eigentlich eine ganz gute Mischung von ja, intensiven Einheiten und jetzt Einheiten, die wirklich der Regeneration dienen. Ja.
Wie sieht so eine besonders intensive Einheit in der Saison aus?
Also ich habe jetzt diese Saison 3 sehr intensive Einheiten gemacht, wo ich wirklich danach erstmal ein bisschen gebraucht habe, bis ich wieder auf die Beine kam. Und das war zum einen eine Power-Einheit, so nennen wir das, mit einmal 500, 300 und 200 Metern mit langen Pausen, aber die waren auch über Race Pace, also schneller als das, was ich über die 800 jetzt eigentlich durchgehe. Dann eine andere Einheit war 2x, 4x 250 mit jetzt auch, ich glaube, ich hatte maximal 2 Minuten Pause dazwischen.
Oh, das
und dann vor der EM die Einheit waren dann noch 2x, 3x 300 und ich glaube, die war echt die härteste, muss ich sagen. Also da hatte ich auch, glaube ich, nur 2 Minuten Pause. Und ich weiß, die zweite Serie, da bin ich auch wirklich mental absolut an meine Grenzen gekommen. Also da musste ich mich schon überwinden. Der letzte Lauf, ich wollte eigentlich bei jedem Schritt oder nach jedem Schritt aufhören und den Lauf abbrechen, habe ihn dann irgendwie doch noch ins Ziel bekommen. Aber das war echt heavy, ja.
Also 2x, 3x 300, also 2 Serien von 300 Meter Läufen, 2 Minuten Pause dazwischen.
Ja.
Hast du die Zeiten noch im Kopf, so grob?
Ja, also die erste Serie war, glaube ich, knapp über 45 und die zweite war dann knapp drunter oder 43 hoch oder so. Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Also wer Lust hat, kann ja mal auf die Bahn gehen. Der Trainingsplan liegt vor und das Ganze mal ausprobieren. Ah, das ist schon wirklich eine brutale Einheit. Also da geht mein Puls schon hoch, wenn ich hier einfach nur so sitze.
Ja, aber ich muss sagen, also das war tatsächlich auch eine Sache, die wir dieses Jahr so ein bisschen umgestellt haben. Also ich habe dieses Jahr das erste Mal wirklich mehrere spezifische, sehr laktazide 800-Meter-Einheiten gemacht. Letztes Jahr haben wir das auch schon gemacht, aber jetzt von den Einheiten her waren die eigentlich alle komplett neu dieses Jahr und ich habe die alle zum ersten Mal gemacht. Aber das haben wir auch bewusst und so ein bisschen aufgehoben, weil mein Trainer auch immer sagt, okay, ich muss jetzt noch nicht mit 17, 18 irgendwie alles rauskitzeln und da im Training an 120% geben oder so. Also es war schon so, dass wir das jetzt so ein bisschen noch aufgehoben haben für dieses Jahr oder sicher auch die nächsten Jahre da noch das Jahr ausbauen werden.
Habt ihr während der Einheiten auch Laktat genommen oder andere Messwerte erfasst?
Also in der Vorbereitung oder generell bei anderen Tempoläufen nehmen wir schon sehr häufig Laktat, also bei Schwelleneinheiten wie Fahrtspiel oder langen Tempoläufen oder auch bei V2-Max-Einheiten. Jetzt bei so 800-Meter-spezifischen Einheiten, wo es eigentlich nur darum geht, am Ende komplett fertig zu sein und so viel Laktat wie möglich zu produzieren, nehmen wir nicht immer Laktat, aber manchmal schon, aber eher dann so just for fun, wer hat am meisten produziert.
Wer führt das Ranking an?
Oh, das ist eine gute Frage, aber Wandersgruppin Alpha, die kleine Schwester von Malixgruppin Alpha, die produziert schon immer ordentlich, aber tut mir auch ein bisschen leid, sie muss sehr oft mit mir laufen oder mein Pacemaker sein. Ich glaube, bei der 500, 300, 200 Einheit hatte ich tatsächlich auch 21, also das war bei mir jetzt so, glaube ich, das Höchste der Gefühle.
Das ist auch enorm, also, aber wir haben uns jetzt auch so ein bisschen schon über deine Trainingsgruppe, auch deinen Trainer mehrfach angesprochen, aber bei wem trainierst du denn konkret und wer ist denn noch so insgesamt bei dir in der Gruppe?
Also ich trainiere seit 2021 jetzt sozusagen fest bei Benjamin Steif am Stützpunkt in Frankfurt und in meiner Trainingsgruppe sind noch Vanessa Mikitenko, Sarah Köcher, Carolina Schäfer, Wandersgruppin Alpha, Tristan Kaufhold, Jan Dillemuth, Noel Freder, Andrzej Szymczuk. Also ja, wir sind auf jeden Fall eine sehr, sehr leistungsstarke Nachwuchsgruppe, ja.
Würdest du auch sagen, das hilft dir, gerade vielleicht auch in solchen Einheiten, dann nochmal so ein bisschen die Grenzen so ein Stück weit zu verschieben?
Ja, auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt schon auch die meisten Einheiten in der Vorbereitung, vor allem eben die spezifischen Einheiten, häufig alleine machen musste, weil wir eben auch super unterschiedlich sind, was jetzt die Distanzen angeht. Mhm. Also Vanessa läuft ja 5000, Caro ist bei der EM in Bergen 10.000 gelaufen. Also das sind ja dann schon komplett andere Einheiten. Und dadurch, dass wir dieses Jahr jetzt auch teilweise den Fokus auf der U20-EM und teilweise auf der U23-EM oder was ganz anderem hatten, haben sich dann unsere Trainingspläne sowieso extrem voneinander unterschieden. Und dann konnten wir leider relativ wenig gemeinsam trainieren. Aber gerade in der Vorbereitung, wenn wir auch zusammen ins Trainingslager fahren, versucht mein Trainer dann schon auch, ja, die Einheiten so zu legen, dass sich da auch viel überschneidet. Oder wenn die Mädels dann mal 1200er machen, dann laufe ich eben nur 800 Meter mit, wenn es halt einfach für mich dann so passt vom Schwellenreiz, aber die eben halt ein bisschen mehr, sage ich mal, brauchen. Deshalb, ja, in der Vorbereitung, wie gesagt, versucht er das schon so zu legen, dass wir auch gemeinsam laufen können. Und das muss ich sagen, ja, finde ich extrem cool. Und da freue ich mich auch jetzt schon wieder drauf, weil ich eben die letzten Wochen ziemlich viel alleine machen musste oder wir uns auch einfach wenig gesehen haben, weil manche jetzt schon Offseason hatten und ich, wie gesagt, jetzt gerade erst in der Offseason bin. Aber gerade dann so die Zeit im Trainingslager ist schon einfach was super wertvoll ist und wo mir meine Trainingsgruppe auch einfach, ja, unfassbar hilft. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das alles immer so durchziehen würde, wenn ich die teilweise nicht hätte. So, ja.
Allein von der Motivation und auch von, ich glaube, auch so dem ähnlichen Mindset, was da alle in einer Trainingsgruppe haben, auch wenn die Disziplinen andere sind.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich kann mich da nur an Szenen erinnern, wie wir in Kotsch bei strömenden Regen auf der Grasbahn den Kraftzirkel machen und alle einfach nur leiden, aber trotzdem uns da irgendwie gegenseitig durchpushen. Und das sind halt so Momente, wo ich einfach nur unfassbar dankbar bin, dass ich diese Gruppe habe und wir uns irgendwie alle den Rücken stärken und jeder weiß, dass man irgendwie so aufeinander zählen kann, ja.
Du hast jetzt nochmal Potsch angesprochen, auch Chiclana als Trainingslagerort. Das sind ja alles Sportanlagen, Sportbereiche, die jetzt auch nicht um die Ecke sind. Sprich, da wird hingeflogen, da entstehen Kosten. Und eins ist ja auch immer wieder klar, Leistungssport kostet Geld. Ich habe da auch eine Folge veröffentlicht mit dem Vorstand von der Deutschen Sporthilfe, wo natürlich das Thema Finanzierung vom Leistungssport und auch Wertschätzung von deutschen Sportlerinnen und Sportlern ein Thema war. Deswegen auch mal so meine Frage an dich. Wie sehr spielt das bei dir rein? Also so die Förderung vom Leistungssport für dir als Sportlerin, du hast auch das Thema Sportmanagement am Anfang der Folge angesprochen. Deswegen, wie ist so dein Blick auf diese ganze Thematik?
Ja, also ich muss sagen, dass ich es manchmal schade finde, dass der Sport so ein bisschen, sage ich mal, hinten runterfällt oder gewisse Sportarten eben, sage ich mal, irgendwie gefühlt wertvoller sind als andere. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich das große Privileg habe, schon ziemlich früh mit meinem Ausrüster New Balance da einen guten Support, sage ich mal, hatte und die mich ja auch nach wie vor unterstützen und ich da einfach relativ unabhängig bin mittlerweile, was jetzt auch so Trainingslager und so angeht. Aber ja, wenn man dann hört, dass eigentlich im Laufbereich gerade fast kein Trainingslager finanziert wird, weil die Läufer einfach die letzten Jahre nicht gut genug waren, ist es natürlich schon einfach ja ein ziemliches Brett, muss man sagen. Und auch jetzt gerade, wenn ich an Läufer denke, die eben nicht diese Unterstützung haben, die, auf die ich halt zählen kann, dann stelle ich mir das auch für die Zukunft schwierig vor, weil ich dann natürlich überlege, klar, der Nachwuchs will auch ins Trainingslager fahren und will sich irgendwie verbessern, aber wenn die das eben gar nicht finanzieren können, wie sieht das dann auch mit dem Nachwuchs für die deutsche Leichtathletik aus? Also es ist einfach ein super schwieriges Thema, glaube ich, was aber auch sicher die nächsten Jahre ja sich noch stark verändern wird oder wo noch viele, viele Sachen, sag ich mal, mit einfließen und das Ganze sich so ein bisschen wandeln muss oder einen gewissen Wandel durchlaufen muss.
Aber so wie ich das verstanden habe, mit New Balance hast du da einen starken Partner an der Seite.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber ja auch im Perspektivkader und ja, auch über meinen Verein, den Königsteiner LV, werde ich sehr gut unterstützt. Also da bin ich schon sehr dankbar, dass ich diese ganze Unterstützung da habe, ja.
Dann, bevor wir zu den 5 obligatorischen Fragen aus meinem Athlet-Podcast kommen, habe ich noch eine Frage, und zwar, was ist denn so der größte Mythos über das Leben einer Leistungssportlerin? Weil man hat ja auch immer mal Kontakt mit Leuten, die jetzt nicht so viel Erfahrung oder Kontaktpunkte zu anderen Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern haben. Was ist denn da häufig so eine Frage oder eine Vorstellung, die dich vielleicht auch mal überrascht hat?
Leistungssport ist ein unfassbar hartes Game. Das wissen die meisten Leistungssportler, glaube ich. Aber von außen, glaube ich, sieht es meist relativ einfach aus. Aber das Ganze, was dahinter steckt, das können sich viele eben gar nicht vorstellen. Und dann finde ich es immer super schwierig, wenn Leute dann meinen, sie können über Leistungssportler urteilen, aber sie können es eben eigentlich nicht. Und dann denke ich mir so, es ist cool, wenn man supported wird und wir brauchen das ja auch und wir freuen uns über alle Fans. Aber ich glaube, das ist so das Einzige, ja, wo ich echt oft sage, okay, haltet euch doch einfach raus.
Als Vorschlag, diese 2x3x 300 Meter Trainingseinheit mit einbringen, genau, so eine Diskussion, um ja, das mal zu testen.
Ja, aber das, auch wenn es jetzt nur diese Tempolauf-Einheit wäre, das wäre zu einfach, es ist ja noch so viel mehr. Also wenn ich einfach auch an die letzte Saison denke und dann jedes Training, wo ich irgendwie auch mal nicht so motiviert war oder so, man hat trotzdem immer durchgezogen und das, ja, da kann sich niemand hineinversetzen, weil das ist eben so dieses verflixte Game, aber wir alle ziehen es halt durch.
Ja, absolut. Aber das macht auch so ein Stück weit den Reiz aus, finde ich. Also,
ja, definitiv. Es ist auch nichts für jedermann. Keine Frage. Also, ja.
Dann kommen wir aber jetzt zu den 5 obligatorischen Fragen. Und da ist die erste immer, was war denn bisher rückblickend dein schönster Wettkampf? Unabhängig von der Zeit, von der Platzierung, sondern einfach der mit den schönsten Emotionen.
Ich glaube jetzt tatsächlich das Finale bei der U20-EM in diesem Jahr. Ja, also das war schon sehr emotional. Generell auch meine Familie war vor Ort und dann noch die Staffel eine Stunde später. Also das war einfach ein crazy Abend, den man gar nicht in Worte fassen kann. Und manchmal, wenn ich jetzt nicht meine Medaillen oder so hätte, würde ich wahrscheinlich immer noch denken, dass das gar nicht so passiert ist. Aber ja, das auf jeden Fall war so der krasseste Moment bis jetzt, ja.
Kannst du uns nochmal mitnehmen zu dem Tag? Also wie ging das morgens los? Also mit was für Gedanken geht man in so einen Tag erstmal rein und dann auch ins Stadion?
Ja, also morgens bin ich ja davon ausgegangen, dass auf jeden Fall nur die 800 Meter für mich auf dem Plan stehen. Und ich habe aber auch mich mit meinem Mental Coach ziemlich lange auf den Tag vorbereitet. Und wir haben das Ganze sehr häufig visualisiert. Und ich war schon relativ selbstbewusst. Also ich glaube, das braucht es auch, um eben sowas erreichen zu können. Und ich bin immer jemand, man sieht mir eigentlich schon an, wenn ich so diese typische Jana-Lockerheit mit in den Tag oder in den Wettkampf bringe, dann wird es meist gut. Und diese Lockerheit hatte ich auf jeden Fall die ganze Zeit über bei der EM. Und deshalb, ja, haben mich auch viele beim Frühstück irgendwie angesprochen, so, Jana, du läufst doch heute Abend, wieso bist du nur so entspannt? Und ich war so, ja, ich brauche das, das muss so sein. Später im Callroom, so, das, da ändert sich das auch und das ist auch gut, aber jetzt gerade versuche ich mich noch abzulenken und so ruhig wie möglich zu bleiben. Und dann, genau, beim Mittagessen habe ich erfahren, dass eventuell noch die 4x400 Meter Staffel im Anschluss zum 800 Meter Finale ansteht, weil eben eine Läuferin, ja, kleine Verletzungsprobleme hatte und auf das Finale verzichten wollte. Und dann habe ich aber mit Benny, mit meinem Trainer, abgesprochen, dass wir auf jeden Fall erstmal das 800-Meter-Finale laufen und ich mich auch zu 100% nur darauf konzentriere und wir eben danach gemeinsam entscheiden, ob ich noch bereit bin, das Staffelfinale zu laufen oder nicht. Also ich hätte jederzeit sagen können, nee, so, es geht nicht mehr. Aber im Hinterkopf wusste ich schon, wenn die 800 Meter gut laufen, dann will ich auf jeden Fall noch mit den Mädels die Staffel laufen. Weil ich wusste ja, okay, Staffel ist super cool. Ich bin ja letztes Jahr in Lima gelaufen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann war ich so, okay, geil. Ich weiß auch, dass wir mit der Staffel auch eine Chance auf eine Medaille haben. Aber ich habe versucht, ruhig zu bleiben und mich wirklich erstmal auf die 800 Meter zu konzentrieren. Und genau, dann sind wir ins Stadion gegangen und ich war super hyped, aber auch unfassbar aufgeregt natürlich. Und dann ja, bin ich die 800 Meter gelaufen. Mein Trainer hat mir vorher gesagt, okay, wenn du gewinnst, nimm dir nicht allzu viel Zeit mit dem Feiern, weil du musst dann schon in den Callroom bald. Und dann haben wir klar ein paar Fotos gemacht und ich habe die Flagge bekommen und das war alles super toll. Und dann wurde ich aber auch oben tatsächlich durch die Mixzone komplett durchgewunken, also habe kein einziges Interview gegeben, wurde dann kurz von meiner Familie am Ausgang von der Mixzone gefeiert und bin direkt eigentlich ins Physio-Zelt, wurde dann 25 Minuten von den Physios behandelt und bin dann mit den Mädels im Callroom. Also so lief das Ganze ab und dann war ich im Callroom und ich konnte gar nicht realisieren, was eigentlich so in der letzten Stunde passiert ist. Und ich war so, okay, Jana, du bist jetzt letztes Jahr schon Staffel gelaufen, also du kannst das. Und es ist auch nur eine Runde. Du kriegst sie irgendwie hinter dich, also du schaffst es schon irgendwie. Und du bist die einzige U20-Europameisterin über 800 Meter hier in diesem ganzen Feld. Du hast wahrscheinlich die allerbeste Ausdauer. Du bist Schlussläuferin, also zeig es den anderen. So, mit diesem Mindset bin ich dann auf die Bahn gegangen mit den Mädels. Und ja, dann habe ich die Mädels beobachtet, wie sie gelaufen sind, weil das ist natürlich auch immer die Hölle, wenn man an vierter Position läuft und dann kann man nichts machen und man steht da und guckt und wartet nur, bis man dran ist. Und dann habe ich den Stab, glaube ich, an dritter Position bekommen, war eigentlich auch ziemlich froh, dass ich da die Holländerin noch vor mir hatte und mich da so ein bisschen an ihrem Schritt orientieren konnte, weil es war schon dann doch ziemlich deutlich, also deutlich schneller als die 800 Meter vorher. Ist mir dann bei so 120 Metern aufgefallen. Dann musste ich auch so ein bisschen frequenter meinen Schritt laufen. Und dann ging es so auf die letzten 100 und ich dachte, okay, jetzt renn einfach nochmal diesen Ziel gerade so runter, wie du es eben gemacht hast. Und dann habt ihr irgendwie diese Medaille sicher. Und dann waren wir im Ziel und ich war so, das kann nicht wahr sein. Also, ja, einfach komplett Reizüberflutung.
Es waren, ich habe vorhin nochmal geguckt, da lag keine Stunde zwischen dem 800-Meter-Finale und der Staffel, oder?
Ja, also ich glaube, es war so eine Stunde fünf. Wir sind 800 um 19 Uhr gelaufen und um 20.05 Uhr war dann die Staffel irgendwie so. Aber es war auf jeden Fall ja zwischen Callroom halt noch weniger Zeit, weil da muss man ja auch noch mal 25 Minuten abziehen.
Weil ich sag mal, nach einem völlig ausbelasteten 800-Meter-Finale ist man nach 65 Minuten eigentlich, glaube ich, noch nicht wieder komplett erholt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Moment dann auch das Adrenalin einem so ein bisschen unter die Arme greift. Also war das in dem Moment so, dass du vielleicht auch die Vorbelastung gar nicht ganz so krass gemerkt hast, wie vielleicht in anderen Situationen?
Auf jeden Fall. Also ich kann mich da an ein Staffelrennen die Saison in Mannheim erinnern, wo ich wirklich komplett fertig war danach. Und jetzt nach dem 800-Meter-Finale habe ich wirklich gar nichts gespürt. Also ich wünschte, ich hätte immer so viel Adrenalin, weil das war echt cool. Und dann bei dem 400er hätte ich, also das hat sich so angefühlt, als wäre ich vorher noch nicht gelaufen. Und auch da, selbst im Ziel, na klar, ich war schon angestrengt, aber dadurch, dass wir dann auch so einfach uns gefreut haben, kam, glaube ich, so dieses, boah, ja, du bist echt fertig, erst dann so am nächsten Morgen an.
Weil also 400 und 800 Meter sind wohl die beiden härtesten Disziplinen, die es in der Leichtathletik gibt. Und sowas abzuspulen innerhalb von 65 Minuten, also das ist schon echt krass. Aber du hast eben auch deinen Mentalcoach angesprochen. Das fand ich auch super spannend, dass du auch schon, du sagtest, du arbeitest schon länger mit ihm zusammen. Du hast auch von Visualisierung gesprochen. Kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen abholen, wie wichtig das in deinem Trainingsalltag ist?
Ja, also ich hatte tatsächlich letztes Jahr schon immer so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, mich da jemandem oder mir jemanden zu suchen, mit dem ich da an der mentalen Komponente eben noch arbeite. Habe mich da aber auch dann irgendwie nicht so richtig getraut oder war da immer ein bisschen skeptisch, weil ich auch dachte, okay, das muss halt menschlich super harmonieren. Und dann lief es zum Einstieg in der Hallensaison jetzt nicht ganz so wie geplant. Und dann war ich so, okay, Jana, wirklich, such dir jetzt mal jemanden. Du brauchst irgendwie jemanden, der dir da mal Tipps gibt oder dich irgendwie abholt. Und ich wusste so, früher, ich war so krass mental und dann hat es irgendwie ein bisschen abgebaut die letzten Jahre oder letztes Jahr vor allem. Und dann habe ich mich im Februar tatsächlich hier von Mentaltastic jemandem angeschlossen. Also die sind ja auch bei uns hier in Frankfurt und das läuft dann so ein bisschen über das Internat in Frankfurt, wo ich auch wohne. Und genau, seitdem arbeite ich da jetzt mit meinem Mental Coach zusammen. Und ich muss sagen, es ist eigentlich noch gar nicht so lange seit Februar, aber ich habe ihm schon so viel zu verdanken. Also wenn ich so überlege, einfach wie er mit mir an das Ganze rangeht und was wir so die letzten Monate gemacht haben oder was ich auch gelernt habe über die letzten Monate, bin ich eigentlich so ein bisschen, okay, ja, wieso hast du das noch nicht früher gemacht? Also das hat mir so unfassbar krass geholfen, diese Saison. Vor allem eben einfach wieder so dieses Selbstbewusstsein, was ich früher hatte, zurückzugewinnen. Und ich glaube, ganz ehrlich, also ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich alles diese Saison gar nicht erreichen können. Und das hat mir einfach so krass gezeigt, wie super, super wichtig das ist. Und ich glaube, das wird von vielen einfach auch sehr unterschätzt, was halt diese mentale Komponente für eine riesengroße Rolle spielt. Und ja, genau, bezüglich der Visualisierung war das für mich auch jetzt neu vor der AM. Also ich habe das auch vorher noch gar nicht gemacht, irgendwie, dass man sich eben da was vorstellt oder so. Aber ich hatte so das Gefühl, dass, weil die Saison auch so lang war, dass ich manchmal so ein bisschen diesen Fokus auf die AM verloren habe. Und in diesen Momenten habe ich dann diese Visualisierung gemacht und das hat mich einfach wieder so daran erinnert, worauf ich eigentlich hinarbeite diese Saison. Und das hat mir so geholfen, mich dann wieder auf das Wesentliche, sage ich mal, zu fokussieren. Und auch teilweise im Training irgendwie hat mir das dann wieder so viel mehr Motivation gegeben, weil ich wusste, okay, so, du hast jetzt schon so viele Rennen gemacht, aber das wichtigste Rennen kommt noch. Und so, bleib einfach dran. Und ich habe mir auch so oft dann vorgestellt, wie eben dieses Finale abläuft und wie ich an der Startlinie stehe und so. Und ja, am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, weil ich nicht wusste, ob mein Kopf das so annehmen kann und ob ich mir das überhaupt alles so visualisieren kann. Aber jetzt im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich jedes Mal wieder machen.
Finde ich gerade super spannend, was du sagst, weil Anfang des Jahres habe ich eine Folge mit Justin Gatlin veröffentlicht, 2004 Olympiasieger über die 100 Meter. Und da war ein Schwerpunkt der Folge auch so das Thema Mindset. Und auch wie geht man in Stresssituationen mit solchen Herausforderungen um. Und da hat er im Prinzip eins zu eins auch das wiedergegeben, was du gesagt hast. Er hat gesagt, dass viele für ein Finale trainieren und sich auch mental für ein Finale vorbereiten. Und dann stehen sie plötzlich im Finale und denken sich, okay, und was mache ich jetzt? Also sie trainieren geistig und körperlich bis zu diesem einen Punkt. Aber wenn sie dann dort angekommen sind, wissen sie nicht, was sie machen sollen und sind dann in dieser Situation so ein bisschen lost. Und das, was du jetzt eben beschrieben hast, dass du dir immer wieder das EM-Finale visualisierst und die Abläufe da dir vorstellst, trifft da, glaube ich, genau den Nagel auf den Kopf, auch so wie er das da beschrieben hatte. Deswegen unglaublich spannend. Ich hatte gerade so ein Déjà-vu, als du das erzählt hast. Und da würdest du das auch so 100% unterschreiben, dass man sowas für sich, egal auf welcher Leistungsstufe man noch ist, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, das mit in sein Training mit einfließen lassen sollte.
Ja, also ich glaube, es kommt immer auf die Person an. Also ich glaube auch nicht, dass es was für jeden ist. Und jeder hat da oder muss da so seine Routinen oder das finden, was halt für ihn, sage ich mal, am angenehmsten und am hilfreichsten ist. Aber ja, mir hat es unfassbar viel geholfen und es ist auf jeden Fall egal, auf welchem Leistungsniveau das passiert. Also wenn man jetzt verspürt, man braucht irgendwie Hilfe oder will sich da Support holen, dann würde ich sagen, dass man dem auf jeden Fall immer nachgehen soll, weil es kann ja nichts Negatives bei rauskommen. Also entweder es bleibt gleich oder man zieht halt super viel daraus und es bringt einem unfassbar viel, ja.
Das ist auch ein guter Anknüpfungspunkt zu meiner zweiten Frage und die ist immer, was war denn vielleicht ein schwieriger Wettkampf, eine schwierige Zeit mit Herausforderungen, was konntest du daraus für dich am Ende des Tages mitnehmen?
Also da denke ich sofort eigentlich an zwei Wettkämpfe in den letzten zwei Jahren. Einmal das U20-DM-Finale im letzten Jahr, wo ich mich über die 800 Meter dann nicht für die WM qualifizieren konnte. Ich war im Vorhinein in der Woche vorher ziemlich krank und bin dann trotzdem aber da an den Start gegangen, weil ich halt dachte, okay, du musst es jetzt irgendwie versuchen. So, entweder du kommst jetzt hier unter die ersten beiden oder du hast halt sowieso, also du kannst sowieso nicht zur WM.
Ja.
Und ja, in dem Rennen, ich glaube, ich habe einfach gemerkt, dass der Körper nicht immer zu all dem fähig ist, was man ihm zumutet und dass man auch manchmal auf seinen Körper hören muss und da eben dann ist vielleicht besser, als auch mal auf ein Rennen zu verzichten oder sich eben da oder ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, heute geht's einfach nicht. Und das war, glaube ich, sowas, was mir zwar in dem Moment dann dort natürlich unfassbar Herz gebrochen hat. Also ich glaube, ich war noch nie so traurig wie nach diesem Finale, weil ich eben dann Dritte geworden bin und mich nicht für Lima qualifiziert habe. Aber jetzt im Nachhinein war das auch so eine wertvolle Erfahrung, die irgendwie Teil halt von diesem Weg bis jetzt zum EM-Finale in diesem Jahr war. Also das war einfach auch eine super wertvolle Erfahrung. Und genauso war es, oder es war nicht genauso, aber ähnlich war es im Jahr vorher bei der U20-EM in Jerusalem 2023. Da bin ich als viertbeste Läuferin angereist, obwohl ich eigentlich noch der U18 angehört habe. Und habe mich dann, also es war auch so, dass es nur Vorläufe gab und das Finale, also keine Semifinals. Und bin dann leider im Vorlauf ausgeschieden. Es war halt auch unfassbar hart, weil wir auch alles auf das Finale natürlich ausgelegt hatten. Wenn man als Vierte anreist, rechnet man halt damit, dass man ins Finale kommt. Und dann wurde ich super dolle im Rennen geschubst, bin, glaube ich, dreimal fast gestürzt und bin dann knapp Dritte geworden. Und die ersten beiden kamen halt nur weiter und fürs kleine Kuh hat es halt dann auch nicht gereicht. Und da in dem Moment war ich auch so frustriert. Also ich weiß noch, das war wirklich richtig hart, aber tatsächlich hat nach diesem Rennen schon mein Trainer zu mir gesagt, Jana, in 2 Jahren ist noch U20-EM. Und wir haben seitdem für uns beide immer gesagt, wir haben noch eine Rechnung mit dieser U20-EM offen. Also da bin ich im Vorlauf ausgeschieden und das passiert nicht nochmal. So, und dann stehe ich dieses Jahr hier und hole das Ding. Also ja, ist eigentlich viel zu perfekt, um wahr zu sein.
Aber so schließt sich dann der Kreis mit dieser EM-Geschichte. Dann blicken wir aber jetzt an der Stelle nochmal zurück ins Training. Und zwar ist die eine Frage immer, was sind denn so Trainingseinheiten, auf die du dich ganz besonders freust, wo vielleicht auch mal so ein bisschen Wettkampffeeling aufkommt?
Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall diese spezifischen 800-Meter-Einheiten. Da habe ich auch immer vorher so ein bisschen Bauchkribbelt und bin so ein bisschen aufgeregt, also fast schon wie Wettkampf. Obwohl es natürlich nur ein Trainingslauf ist, aber man will den ja trotzdem irgendwie erfolgreich meistern und durchziehen. Und je nachdem, welche Zeit dann die Uhr sagt, heißt es natürlich auch, dass man irgendwie in guter Form ist oder nicht. Also ich glaube, so auf diese Einheiten freue ich mich schon sehr. Aber ich muss sagen, dass ich auch ein riesengroßer Fan von unseren Schnelligkeits- und Krafteinheiten bin. Also wir haben montags und freitags immer erst so ein bisschen Speed und dann im Nachhinein noch Kraft. Und das macht mir auch unfassbar viel Spaß, also so dann richtig zu sprinten. Und dann sind wir auch mal so 30 Meter fliegend gelaufen oder so. Und auch beim Krafttraining muss mein Trainer mich eigentlich immer ein bisschen so bremsen, damit ich da nicht zu viel mache oder zu hohe Gewichte. Aber ja, die Einheiten mag ich auch total gerne. Die sind dann nicht so anstrengend, aber machen mir einfach viel Spaß.
Und auf der anderen Seite, was sind vielleicht so Trainingseinheiten, von denen du weißt, die sind wichtig für Verletzungsprophylaxe oder andere Sachen, aber wenn du könntest, würdest du sie aus dem Plan streichen?
Wir haben so ein Kraftsicherungsprogramm, wo auch so Bänderübungen und so dran sind. Und das ist eigentlich immer so von uns allen das Hassprogramm, weil es sich so zieht und einfach so zäh ist. Also das mögen wir nicht so gerne, die ganze Gruppe eigentlich nicht. Und dann jetzt so für mich persönlich, ja, die langen Tempoläufe, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, so Tausender in der Vorbereitung oder auch Dauerläufe alleine finde ich ganz schlimm. Also da einfach irgendwie eine halbe Stunde im Wald alleine rumlaufen, finde ich auch echt nicht so cool. Ja, ich glaube, das sind so die Einheiten. Und Alternativtraining, jetzt 45 Minuten einfach Fahrrad fahren, ja, ist halt ähnlich wie so ein Dauerlauf.
Ja. Diese Tausender, in was für einer Pace machst du die?
Also jetzt in der letzten Vorbereitung war das meist so 3,50 bis 4,0.
Ja. Okay, also auch schon dann ordentlich. Also
ja. Dann, ja, doch, aber eben nicht ordentlich genug, um zu sagen, das ist schnell, das macht irgendwie Spaß. Also es zieht sich halt trotzdem.
Dann kommen wir aber jetzt zur abschließenden Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Ich würde sagen, träumt groß, also so don't dare to dream, weil es ist einfach super wichtig, auch schon von klein auf Ziele zu haben und Träume zu haben und auch wenn es vielleicht manchmal irgendwie nicht danach aussieht, dass man sich die erfüllen kann oder so oder auch wenn mal was gar nicht gut läuft oder einfach eine Zeit richtig kacke ist, so, das gehört alles dazu und vergleicht euch nicht mit anderen, so, jeder Karriereweg sieht anders aus und nicht jeder Weg geht sofort steil nach oben und diese ganzen Learnings sind einfach unfassbar wertvoll und gehören auch dazu und alles geht so irgendwann auf, also alles, ja, bringt einem was für die Zukunft und so jedes Low, sag ich mal, ist es auch wert, weil irgendwann kommt es auch wieder so ein High, ja.
Ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Jana, nochmal vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht bis bald.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.